Diese Episode enthält explizite Details über wahre Kriminalfälle. Weitere Infos in der Folgenbeschreibung. Die Luft im Irish Pub ist schwer vom warmen Geruch nach Bier und Whisky. Die dicken, dunklen Holzbalken an der Decke werfen im Schein der rustikalen Lampen lange Schatten. An den Wänden hängen Guinness-Werbungen und alte Spiegel, die den Raum größer erscheinen lassen, als er ist. Die roten Decken verleihen den Raum eine eigenartige Wärme.
Claire sitzt an einem kleinen Tisch in der Nähe der Theke, ihr halbgeleertes Pintglas vor sich. Sie trägt dunkle Jeans und ein schlichtes T-Shirt. Sie wirkt wie jemand, der unauffällig bleiben will. Die Müdigkeit in ihren Augen ist kaum zu übersehen. Hinter ihr summt eine Gruppe von Gästen, die sich über das Rufen des Barkeepers hinweg unterhalten. Der Kamin knistert leise, aber kaum jemand nimmt davon Notiz.
Claire blickt auf die Uhr über der Theke. Vielleicht zögert sie, vielleicht wartet sie. Ihre Finger trommeln leicht auf das Glas, als sie aufsteht und es mit einem leisen Klirren auf die hölzerne Tischplatte stellt. Ein leises Lächeln huscht über ihr Gesicht, als sie sich Richtung Tür bewegt. Sie geht vorbei an der Theke, wo der Barkeeper einem Gast einen dampfenden Irish Coffee reicht. Der letzte Drink des Abends. Gleich schließt der Pub.
Die Tür schwingt auf. Ein Schwall kühler Nachtluft dringt herein, begleitet vom schwachen Lärm der Stadt draußen. Claire tritt hinaus in die Dunkelheit. Ihre Silhouette hebt sich kurz gegen das Licht des Pubs ab, bevor sie verschwindet. Und mit ihr jede Spur.
Es ist das letzte Mal, dass irgendjemand sie lebend sehen wird.
Schwarze Akte.
Und damit herzlich willkommen zur letzten Folge der Schwarzen Akte in diesem Jahr. Ich bin Anne Luckmann.
Ich bin Patrick Strohbusch.
Und bevor wir gleich in den Fall starten, möchten Patrick und ich nochmal vielen, vielen Dank sagen für ein weiteres Jahr Schwarze Akte mit euch. Vielen Dank, dass ihr so fleißig unsere Folgen gehört habt. Und wir freuen uns schon, im nächsten Jahr neue Folgen für euch machen zu können. Es ist der 6. Juni 2012, ein Mittwochabend in Bristol, einer lebhaften Stadt im Südwesten Englands. Der Sommer hat gerade begonnen, doch an diesem Tag ist die Luft kühl und graue Wolken hängen tief über der Stadt. Bristol, bekannt für seine historische Hafenstadt und kreative Szene, ist voller Leben. In den Straßen rund um den St. Nicholas Market summt es wie jeden Abend, während Pubs und Restaurants mit Gästen gefüllt sind.
Großbritannien steht noch im Glanz der Feierlichkeiten zum 16. Thronjubiläum von Königin Elisabeth II., dem Diamond Jubilee. Während die Straßen mit Girlanden geschmückt sind und das Land auf Sommerwetter hofft, steht die Fußball-Europameisterschaft kurz vor ihrem Beginn. Die Vorfreude auf das Turnier ist überall spürbar.
Auch am 6. Juni 2012 füllen sich die Pubs in Bristol, darunter auch das Seamus O'Donnells, ein Irish Pub in der Altstadt. Es ist eine Nacht, die im Leben von Claire und ihrer Familie alles verändern wird. Eine Nacht, die den Ausgangspunkt für einer der außergewöhnlichsten und riskantesten Polizeieinsätze markiert, den es in Bristol je gegeben hat.
Claire ist 32 Jahre alt und kommt aus Bristol. Sie ist als große Schwester aufgewachsen und hat selbst mittlerweile 4 eigene Kinder. Claire ist schlank, etwas über 1,50 Meter groß und hat schulterlange braune Haare, manchmal auch zu einem Zopf gebunden. Als sie an jenem Mittwochabend, dem 6. Juni 2012, aus dem Irish Pub geht, ahnt noch niemand, dass Claire nicht mehr nach Hause kommen wird. In den darauffolgenden Tagen geht sie nicht ans Telefon. Claire verpasst Termine, die sie ausgemacht hat. Und sie geht auch nicht zu Verabredungen mit ihrer Familie.
Eigentlich wollte sich Claire am 7. Juni, einen Tag nach ihrem Verschwinden, mit ihrer Mutter treffen. Aber sie taucht nicht auf. Claires Mutter sagt der Bristol Post später, vielleicht hatte sie eine kleine Feier, hat zu viel getrunken und war zu verlegen, um sich bei irgendjemandem zu melden.
Claire hatte in der Vergangenheit mit so einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. Als Kind zieht sie immer wieder von ihrem Vater zu ihrer Mutter und andersherum, bevor sie dann mit gerade mal 16 Jahren in einer sozialen Einrichtung landet. Sie hat schon früh Probleme mit Alkohol. Der Kontakt zu ihrer Mutter reißt komplett ab, als Claire Ende 20 ist. Erst Ende 2011, mit Anfang 30, nimmt Claire wieder Kontakt zu ihrer Mutter auf.
Wegen ihrer Alkoholprobleme werden auch Claires erste beiden Kinder in Obhut genommen. Claires Leben ist also durch ihre Sucht und den Verlust ihrer ersten beiden Kinder geprägt. Aber sie ist auf der Suche nach Hilfe.
2012 scheint ein besseres Jahr für Claire zu werden. Sie ist 32 Jahre alt und versucht ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen und neu anzufangen. Sie bekommt einen Zuschuss für ihre neue Wohnung. Sie hat an einem Programm zum Thema Alkoholsucht teilgenommen und geht zu Treffen der anonymen Alkoholiker.
Ihre Mutter erzählt der Presse, dass Claire stolz auf sich war, weil sie gute Fortschritte gemacht hat. Sie sei glücklich, motiviert und hoffnungsvoll gewesen. Claire streicht ihre neue Wohnung, kauft Dekoartikel und neue Möbel. Aber auch am Liefertag der Möbel ist sie nicht zu Hause. Je mehr Tage vergehen, desto mehr Sorgen machen sich Claires Mutter, Geschwister, Freunde und Bekannte.
Der 14. Juni. 8 Tage sind schon seit dem Abend im Pub vergangen. 8 Tage, seit Claire sich das letzte Mal bei jemandem gemeldet hat. Und jetzt meldet Sarah, ihre Schwester, Claire als vermisst. 8 Tage sind eine lange Zeit, aber das ist wahrscheinlich auf die Umstände zurückzuführen. Ihre Lebenssituation und ihre Vorgeschichte lassen es ja schon erahnen. Claire hatte in den Jahren vor ihrem Verschwinden eine schwierige Beziehung zu ihrer Familie und war bekannt dafür, sich auch mal mehrere Tage nicht zu melden.
Dennoch macht sich ihre Schwester Sarah Sorgen. Sie hat das Gefühl, dass Claire stabil gewesen sei und nicht den Eindruck machte, in alte Verhaltensmuster zurückzufallen. Und der Familie fällt noch etwas auf. Claire postet gar nichts mehr in den sozialen Netzwerken. Besonders auf Facebook, wo sie sonst eigentlich sehr aktiv ist.
Außerdem gibt Claire kein Geld mehr aus. Ihr Konto bleibt unangetastet und laut ihrer Mutter gibt sie normalerweise gerne Geld aus. Claires Mutter sagt der Bristol Post, sie liebt es, einkaufen zu gehen und sie liebt es, neue Klamotten zu kaufen. Aber seit dem 6. Juni 2012 gibt es auf Claires Konto keine Abbuchungen mehr.
Das finden auch die Polizisten komisch, die am 14. Juni 2012 die Vermisstenanzeige aufnehmen. Sie durchsuchen Claires Wohnung, finden aber nichts Ungewöhnliches. Claire scheint einfach spurlos verschwunden zu sein.
Über Claires Bankdaten, Social-Media-Accounts und Aussagen von Bekannten können die Ermittler ziemlich schnell herausfinden, wo Claire zuletzt gewesen ist. In einem Irish Pub in der Innenstadt von Bristol. Sie wurde zuletzt im Seamus O'Donnells gesehen. Nach 23 Uhr verlässt sie den Pub, als er zumacht. Das sagen Zeugen aus, die auch im Pub gewesen sind.
Werbung. Werbung Ende.
Über Überwachungskameras kann die Polizei feststellen, wo Claire an jenem Mittwoch überall gewesen ist. Claire trägt am 6. Juni 2012 eine schwarze Hose und ein kurzärmeliges schwarzes T-Shirt mit einem grauen Shirt darunter. Und sie hat eine cremefarbene Primark-Tasche dabei. So sieht man sie am Tag ihres Verschwindens auf den Überwachungsaufnahmen von Straßen, Banken und Supermärkten.
Claire ist am 6. Juni um 15.12 Uhr in einem Supermarkt, wo sie an einem Geldautomaten 50 Pfund abhebt. Eine Kamera zeichnet auf, wie sie auf den Laden zugeht, die Straße überquert und dann auf dem gleichen Weg zurück in die Stadt geht.
Um 15.20 Uhr geht sie über die Regent Street und die East Street in Richtung Bristol City Center. Dort wird sie um 15.42 Uhr gefilmt.
Dann ist sie auf der St. Nicholas Street, wo sie in den Irish Pub geht. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie es ziemlich heftig regnet. Claire rennt, damit sie nicht allzu nass wird.
Nicht mal 5 Minuten später steht Claire vor dem Pub und hat ein Handy in der Hand. Sie kommt mehrmals aus dem Lokal raus und geht wieder rein. Kurz nach 16 Uhr geht sie mit ihrem Handy wieder raus und zu einem Mobilfunkshop, wo sie ihre Telefonkarte auflädt. Dann wird sie wieder vor dem Irish Pub gefilmt. Dabei hat sie ihr Handy am Ohr.
Durch ihre Handydaten weiß die Polizei, dass Claire mit ihrem Freund Darren telefoniert hat. Das Gespräch dauert exakt 6 Minuten. Dann öffnet sie wieder die Tür des Pubs und verschwindet im Inneren. Nur wenige Minuten später kommt sie aber wieder heraus. Sie hat wieder das Handy am Ohr. Bestimmt ist es drinnen zu laut zum Telefonieren.
Dank der Handydaten weiß man, dass Claire jetzt mit ihrer Schwester telefoniert hat. Claire beendet das Telefonat und geht wieder zurück in den Pub. Dieses Mal dauert es länger, bis sie wieder rauskommt, nämlich 1,5 Stunden. Es ist mittlerweile nach 17.30 Uhr. Claire steht mit einer Zigarette in der Tür des Pubs, raucht und geht hin und her und dann wieder rein.
Kurz vor 18.30 Uhr verlässt sie den Pub erneut und geht die Straße entlang in Richtung einer Bank, um nochmal Bargeld abzuheben. Weitere 50 Pfund. Sie geht dann erneut zurück zum Pub, ist aber nur 2 Minuten drin und geht dann die Straße entlang in Richtung Primark.
Kurz vor 19 Uhr filmt sie eine Kamera vor einem Supermarkt, nur wenige Gehminuten von Primark und dem Pub entfernt. Claire hat eine weitere Tasche in der Hand. Es sieht so aus, als hätte sie was bei Primark gekauft. Dann geht sie weiter in Richtung eines Parks.
Die nächste Kamera filmt Claire wieder beim Geld abheben, nun schon zum 3. Mal. Um 20.44 Uhr in der Innenstadt. Mit den abgehobenen 20 Pfund geht sie in einen anderen Pub, nur 5 Gehminuten vom Irish Pub entfernt. Um 21.30 Uhr verlässt sie den und läuft die Straße hinunter zurück in Richtung des ersten Pubs, also dem Irish Pub. Die letzte Kamera zeichnet Claire um 21.32 Uhr auf.
Dass sie im Irish Pub Seamus O'Donnell ankommt, weiß die Polizei durch Zeugenaussagen. Claire ist demnach bis kurz nach Schließung des Pubs geblieben. Das war ungefähr gegen 23.15 Uhr. Das sagen zum Beispiel die Angestellten des Lokals aus. Ab dem Zeitpunkt gibt es dann keine Kameraaufzeichnung mehr von ihr.
Die Polizei durchsucht mehr als 1,000 Stunden Videomaterial von Kameras aus der Innenstadt, kann Claire aber ab dieser Zeit nirgendwo mehr finden. Claire ist laut Zeugen aus dem Pub gelaufen und wird danach nie wieder gesehen. Ihr Konto wurde nicht angerührt, sie geht nicht an ihr Handy und postet nicht mehr bei Social Media.
Und besonders das beunruhigt die Polizei. Die Beamten geben ein Statement zum vermissten Fall heraus, in dem steht: Claire ist eine begeisterte Facebook-Nutzerin, die sich normalerweise mindestens einmal am Tag einloggt. Ihr Konto wurde seit dem 6. Juni nicht mehr verwendet und das bereitet uns große Sorgen.
Auch Claires Familie äußert sich öffentlich zu ihrem Verschwinden und startet einen Aufruf. Sie sagen: Claire, wir sind extrem besorgt wegen der langen Zeit, die du schon vermisst wirst. Alle sind verzweifelt, weil wir nicht wissen, ob du sicher und wohlauf bist. Du bekommst keinen Ärger, also bitte melde dich so schnell wie möglich. Wir können dir helfen und alles organisieren, was du brauchst. Wir vermissen dich.
Während der Ermittlungen findet die Polizei heraus, dass Claire an jenem 6. Juni 2012, dem Tag ihres Verschwindens, noch Pläne hatte. Bekannte und Zeugen aus dem Irish Pub erzählen den Beamten, dass Claire vorhatte, sich noch mit ihrem Freund Darren zu treffen. Der arbeitet als Koch in einem anderen Pub, ungefähr 1,5 Kilometer vom Seamus O'Donnells entfernt. Ein Fußweg von ungefähr 30 Minuten durch die Stadt. Darren und Claire haben nachmittags ja auch telefoniert. Dabei wurde Claire ja vor dem Irish Pub von einer Überwachungskamera gefilmt.
Claire und Darren kennen sich schon seit 4 Jahren. Sie haben sich 2008 in einem Café getroffen, in dem sie beide gearbeitet haben. Angestellte des Irish Pubs erzählen den Ermittlern, dass Claire Darren nach seiner Schicht treffen wollte. Sie sei deswegen auch zu Primark gegangen, um sich noch etwas Schickes zu kaufen. Der Inhaber des Irish Pubs sagt der Polizei, dass Claire sich auf das Treffen gefreut habe.
Darrens und Claires Beziehung ist aber wohl keine einfache. Sie werden schon kurz, nachdem sie sich 2008 kennenlernen, ein Paar und ziehen auch zusammen. Allerdings soll Darren öfter Wutausbrüche haben und gegenüber Claire sogar gewalttätig werden. Trotzdem wird sie 2010 von ihm schwanger. Eine Sozialarbeiterin sagt später aus, dass Claire große Angst vor Darren gehabt haben soll. Die Sozialarbeiterin fragt sie auch einmal, wie groß Claires Angst sei. Und Claire habe dann geantwortet, dass sie Darren zutrauen würde, sie zu töten. Claire sagt der Sozialarbeiterin außerdem, dass Darren sie bei einer anderen Gelegenheit versucht habe zu würgen.
Als ihr gemeinsamer Sohn 2010 geboren wird und gerade mal einen Monat alt ist, ruft Claire den Notruf. Sie sagt, Darren habe sie die Treppe hinuntergestoßen. Die Polizei kommt in die gemeinsame Wohnung und findet Claire und Darren stark betrunken vor. Nur wenige Tage später nimmt der Sozialdienst den gemeinsamen Sohn aus der Familie. Claire und Darren trennen sich.
Die Polizei befragt Claires Familie und Freunde nach Darren und findet so heraus, dass er offenbar oft durchdreht. Claire schlägt, anbrüllt und anspuckt.
Sogar vor ihrer Familie. Die sagt aus, dass es zur Zeit von Claires Verschwinden auch um den gemeinsamen Sohn ging und die Frage, wo er leben solle. Zuerst soll er bei Claires Mutter oder bei Darrens Familie wohnen, kommt dann aber doch bei Verwandten von Claires Familie unter. In Devon, einer Grafschaft, etwa 2 Autostunden von Bristol entfernt. Laut Claires Mutter wollte Claire über die Zukunft ihres Sohnes mit Darren reden.
Das sind auf jeden Fall viele Red Flags und ein Motiv. Darren könnte wegen des Streits um den gemeinsamen Sohn Claire loswerden wollen. Spuren, Hinweise oder gar Beweise dafür findet die Polizei aber nicht.
Die Polizei versucht, neue Hinweise zu Claires Verschwinden zu finden. Innerhalb von 4 Monaten werden 200 polizeiliche Maßnahmen durchgeführt. Die Ermittler befragen Anwohner und Nachbarn, checken Claires Finanzen und ihr Handy. Aber sie finden keine heiße Spur. Mehrere Male veröffentlicht die Polizei Bilder von Claire und den Überwachungskameras. Aber niemand meldet sich. Und so vergehen erst Wochen, dann Monate und schließlich sogar Jahre.
Claires Mutter sagt der Presse, wie verzweifelt sie ist. Zitat: Es ist nicht schön, dieses Nichtwissen. Und für ihre Kinder. Die Leute wollen es wissen. Ich will es wissen. Ihre Schwestern wollen es wissen. Denn wir hängen einfach in der Schwebe. Wir brauchen einen Abschluss.
Claires Schwester ist überzeugt, dass Claire noch lebt. Um mit der Situation klarzukommen, stellt sie sich vor, dass Claire irgendwo neu angefangen hat, aber irgendwann doch noch zurückkommen wird. Ein bisschen Hoffnung, die im Jahr 2019 durch nur einen Anruf zerplatzt.
Der Anruf kommt von der Polizei. 7 Jahre nach Claires Verschwinden. Die Ermittler informieren Claires Familie, dass sie einen Mann festgenommen haben, der verdächtigt wird, Claire ermordet zu haben. Der Vermisstenfall wird ab sofort als verdächtig behandelt.
Und dieser Mann ist Darren, Claires damaliger Freund und Vater eines ihrer Kinder. Er ist mittlerweile 37 Jahre alt und hat selbst kurz zuvor den Notruf gewählt. Das Gespräch dauert insgesamt 13 Minuten. Darren sagt darin unter anderem: Ich stelle mich.
Auf die Frage, weshalb, antwortet er nur: Das sieht nicht gut für mich aus.
Die Frau am anderen Ende der Leitung fragt nach einer genaueren Erklärung und man hört Darren sagen: Nun, das sieht nicht gut für mich aus. Es ist im Grunde, verdammt, es ist Mord, Kumpel.
Die Frau sagt: Wie bitte? Bevor Darren wiederholt: Es ist Mord. Ich will das einfach loswerden. Ich fühle mich so verdammt schlecht. Ich habe das seit Jahren in meinem Kopf.
Die Frau fragt nach: Das ist vor Jahren passiert? Und Darren antwortet nur mit Ja. Die Polizistin fragt nach dem Namen der toten Person. Er antwortet: Claire. Ich habe es im Grunde arrangiert.
Die Frau fragt nochmal nach, was genau er meint, und Darren sagt: Ich habe das Gesetz in die eigene Hand genommen. Sie hat mir meinen Sohn weggenommen, also habe ich ihr das genommen.
Auf die Frage, was er ihr genommen habe, fügt Darren hinzu: Nun, im Grunde ihr verdammtes Leben.
Diesen Anruf, den echten Anruf, den könnt ihr euch auch selbst anhören, wenn ihr möchtet, den haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Anhand dieses zögerlichen Eingeständnisses und dass er Schuldgefühle ausdrückt, könnte man meinen, dass Darren etwas mit dem Verschwinden von Claire zu tun hat. Aber seine Aussagen bleiben vage und voller Unsicherheiten. Er klingt, als hätte er zu viel getrunken. Hat er Claire also wirklich ermordet? Hat er allein gehandelt oder hat er ihren Mord in Auftrag gegeben?
So einige Fragen bleiben also offen. Aber das Gespräch ist auf jeden Fall Grund genug für einen Haftbefehl. Am 28. Juli 2019, 7 Jahre nach Claires Verschwinden, wird Darren festgenommen. Und einer der Polizisten trägt dabei eine Bodycam. Auch dieses Videomaterial kann man sich mittlerweile im Internet ansehen.
Und dieses Video ist wirklich ziemlich bizarr, denn man sieht Darren früh morgens in der Jacke und mit Mütze bekleidet dastehen, die Kapuze der Jacke auf dem Kopf und vor ihm mehrere Polizisten. Darren zieht dabei immer wieder an seiner Zigarette und erzählt dabei, dass er vor ein paar Jahren etwas Falsches getan habe, weil seine Frau ihm den Sohn weggenommen hätte. Aber jetzt würde er sich stellen wollen, sagt er.
Die Polizisten stehen schweigend um ihn herum und es wirkt fast so, als wären sie mit der Situation überfordert. Sie stellen ihm zwischendurch Fragen, wollen zum Beispiel auch wissen, wie alt er ist und wie alt Claire jetzt wäre. Eine wirklich komische Situation. Sie nehmen Darren auch erst nicht fest, sondern sagen, dass sie vorher noch ein paar Anrufe tätigen müssten. Ja klar, mach doch, gibt ihnen Darren dann die Erlaubnis.
Während die Polizisten scheinbar unsicher herumstehen, erzählt Darren immer weiter. Er hält seine Hände sogar zur Verhaftung nach vorne gestreckt und sagt, dass er den Mord arrangiert habe. Er habe jemandem Geld gegeben. Dann sagt er, dass Claire zu ihm auf die Arbeit gekommen sei, um ihm zu sagen, dass ihm sein Kind weggenommen wurde. Er habe deswegen das gemacht, was er getan habe. Er sei nicht stolz drauf. Er wolle jetzt aber sein Gewissen reinwaschen.
Erst nach vielen Minuten wird Darren festgenommen. Ein Polizist belehrt ihn über seine Rechte und sie nehmen ihn mit zur Wache.
Dort wird Darren am nächsten Tag erneut befragt. Und jetzt schlägt er plötzlich ganz andere Töne an. Er nimmt sein Geständnis nämlich zurück. Er sei betrunken gewesen und außerdem suizidgefährdet. Deswegen habe er gelogen.
Für die Polizei ist das natürlich ein Rückschlag, denn sie hatten ja nur das Geständnis. Es fehlt immer noch jede Spur von Claire. Sie haben keine Leiche. Sie haben auch keine Hinweise, dass Claire überhaupt ermordet wurde. Es gibt keine forensischen Beweise. Es gibt nicht mal einen Tatort, den die Ermittler genauer untersuchen könnten.
Was den Polizisten aber bleibt, ist die Überzeugung, dass Darren etwas mit dem Verschwinden von Claire zu tun haben muss. Sie wollen also weiter gegen ihn ermitteln. Was aber weder die Öffentlichkeit, noch Claires Familie, noch große Teile des Ermittlerteams bei der Polizei wissen, der leitende Ermittler plant eine groß angelegte Undercover-Mission. Und die wird sogar genehmigt. Eine geheime Operation mit einem verdeckten Ermittler, die 20 Monate dauern wird.
Im Dezember 2020, also mehr als ein Jahr nach Darrens Notruf mit seinem Geständnis und 8 Jahre nach Claires Verschwinden, zieht in Patchway ein Mann in eine Wohnung ein. Patchway ist eine Gemeinde von Bristol, in der auch Darren wohnt. Der Mann, der gerade jede Menge Kisten in seine neue Wohnung trägt, lebt nur 300 Meter von Darren entfernt in derselben Straße. Laut seinem Ausweis heißt dieser Mann Paddy O'Hara. Doch das ist nicht sein richtiger Name. Es ist der Deckname eines Undercover-Cops.
Eine super aufwendige Operation, die viel Vorbereitung gebraucht hat. Der leitende Detective erzählt der Presse später, dass man für solche Einsätze einen hohen Standard erfüllen muss, um den Einsatz von verdeckten Ermittlern überhaupt zu rechtfertigen. Er musste nachweisen, dass dieser Schritt verhältnismäßig und notwendig war. Und es sei selten, dass solch eine Mission genehmigt wird. Verständlich, denn sowas ist ja nicht nur aufwendig und teuer, sondern auch echt nicht ungefährlich. Aber das zeigt, wie sorgfältig dieser Schritt im Fall von Claire abgewogen wurde.
Wie sensibel und strategisch dieser Aspekt der Ermittlungen gehandhabt wurde, zeigt auch, dass der Detective keine Details über den Undercover-Ermittler preisgeben darf. Er darf nicht erzählen, wie und warum Paddy ausgewählt, wie er trainiert und vorbereitet wurde. Dass es Paddy überhaupt gibt, wird sogar vor dem größten Teil des eigenen Ermittlungsteams geheim gehalten. Nur die Abteilung für schwere Kriminalität Und ein paar Psychologen wissen Bescheid, die sich den Charakter Paddy ausgedacht haben.
Paddys Aufgabe ist es, eine Beziehung zu Darren aufzubauen, sich in seine Welt einzufügen und sein Vertrauen zu gewinnen. Paddy gibt sich als Kleinkrimineller aus, der gestohlene und gefälschte Klamotten verkauft.
Und anscheinend ist der Charakter Paddy richtig gewählt. Denn schon kurz nachdem sich Paddy und Darren kennenlernen, verbringen sie viel Zeit miteinander. Manchmal sehen sie sich sogar fast jeden Tag für mehrere Stunden. Sie gehen zusammen in Pubs ein Trinken, spielen Billard oder sie fahren in Darrens Van durch die Gegend. Und die beiden gehen auch mit Darrens Hund am Fluss spazieren. Dieses schrittweise Anfreunden, gerade in alltäglichen Situationen, zeigt die subtile und langfristige Strategie hinter dieser Operation.
Irgendwann arbeitet Darren sogar ab und zu für Paddy und liefert ominöse Pakete für ihn aus. Dann geht Paddy noch einen Schritt weiter, um das Vertrauen zwischen den beiden zu stärken. Stichwort Kriminalität.
Paddy bittet Darren um Hilfe dabei, eine Waffe zu vergraben. Darren steht auch Schmiere, als Paddy ein Auto klaut. Das zeigt, wie weit die verdeckte Operation geht, um Vertrauen aufzubauen und Informationen zu gewinnen. An den inszenierten Situationen sind auch andere verdeckte Ermittler beteiligt, die Paddys kriminelle Kontakte in die Unterwelt spielen.
Und die verdeckte Operation hat Erfolg. Paddy und Darren freunden sich an. Sogar so gut, dass Darren am liebsten Paddy zu seinem Trauzeugen machen würde, sollte er jemals heiraten. Während Paddy zu Darrens bestem Freund wird, fängt der an, seinem neuen besten Freund sein wahres Gesicht zu zeigen. Und das raubt sogar Paddy den Atem.
Fast täglich rastet Darren aus. Zum Beispiel gegenüber seiner Mutter, seiner neuen Freundin oder einer Sozialarbeiterin. Er erzählt seinem neuen besten Freund Paddy zum Beispiel, dass er plane, die Kinder der Sozialarbeiterin zu töten und sie in Brand zu setzen. Darren hat auch immer wieder gewalttätige Wutausbrüche. Und ein anderes Mal gesteht er Paddy, dass er seine neue Freundin gezwungen habe, ihre Verletzungen herunterzuspielen.
Darren bedroht und greift Mitarbeitende in Pubs an, fuchtelt mit einer Billardkugel oder einem Glas als Waffe. Und apropos Waffen, die trägt Darren fast immer mit sich, zum Beispiel ein Messer. Auch neben seiner Haustür steht eine Waffe, nämlich ein Hammer, falls die Polizei vorbeikommen sollte. Und auch gegenüber seinem Hund ist er gewalttätig. Paddy ist zum Beispiel einmal dabei, als Darren auf ihn eintritt.
Der leitende Detective fasst Darrens Charakter zusammen und sagt Bristol 24/7, Darren ist ein egoistischer und gewalttätiger Frauenfeind, der fast jeden missbraucht hat, der ihm nahe war.
Irgendwann spricht Darren mit Paddy auch über Claire, aber er nennt niemals ihren Namen. Denn Darren ist jedes Mal voller Hass. Er nennt Claire stattdessen eine dumme Schlampe und behauptet, sie habe während der Schwangerschaft mit dem gemeinsamen Sohn getrunken. Und dass auch ihr Alkoholproblem der Grund sei, warum damals das Jugendamt eingeschaltet und ihm sein Sohn weggenommen wurde. Darren spricht also nie positiv über Claire. Er bezeichnet sie als toxisch und bösartig.
Paddy spricht Darren Mut zu und ist empathisch. Er will noch mehr aus Darren rausbekommen als nur ein Motiv. Dafür geht Paddy ein Risiko ein und erzählt Darren bei einer Autofahrt, dass er selbst mal in den 80ern einen Mann getötet habe.
Und daraufhin kommt auch Darren ins Reden. Er will aber nicht ins Detail gehen. Er sagt Paddy, dass er getan habe, was er eben getan habe. Noch bleibt er vage, um was es genau geht. Aber dann werden seine Erzählungen immer detaillierter. Darren spricht von seinen Messerskills und macht schneidende Bewegungen über seinen Oberkörper. Er erzählt Paddy im Auto von den hohen Wasserständen damals in Bristol. Er suggeriert damit vielleicht, dass er Claires Leiche in den Fluss oder ins Meer geworfen haben könnte.
Paddy fragt nach, ob der Körper nicht an der Oberfläche geschwommen ist, worauf Darren antwortet, dass er den Körper beschwert habe, dass nie wieder etwas nach oben schwimmen könnte. Auf die Frage, was Darren mit dem Messer gemacht habe, sagt er, das ist schon längst bei einem anderen Koch im Messerset.
Dieses Gespräch zwischen Paddy und Darren im Van, das könnt ihr euch tatsächlich sogar selbst anschauen. Denn Paddy hat alles gefilmt. Wir haben euch das Video in den Shownotes verlinkt, aber Achtung, die Soundquali ist echt nicht gut, also das kann man sich nur mit Untertiteln anschauen.
Darren erzählt Paddy später auch noch, dass er alles erledigt und abgehakt habe. Claires Kleidung habe er verbrannt. Sobald er wüsste, seien alle Überreste verstreut. Während eines gemeinsamen Spaziergangs am Meer südwestlich von Bristol erzählt Darren, dass Claire eine schöne Schwimmstunde gehabt habe und dass ihr Körper auf halbem Weg nach Spanien sei. Darren spuckt dabei auf den Boden in Richtung Meer.
Gleichzeitig fällt Paddy auf, dass Darren beim Erzählen über Claire versucht, nicht zu erbrechen. Das fällt Paddy immer wieder auf. Immer wenn sie über Claire reden, dann scheint Darren sich fast übergeben zu müssen. Darren erzählt außerdem, dass er von Claires Gesicht träume, vor allem von ihren Augen, pechschwarz, ohne Pupillen. Er habe sich einmal fast ins Bett erbrochen, als er nach so einem Traum aufgewacht ist. So erzählt es Darren.
Die Staatsanwaltschaft sagt später, Darren hat niemals vergessen, was er Claire angetan hat. Die Erinnerung daran verfolgt ihn immer. Diese Last, dieses Trauma, hat einen erheblichen Tribut von ihm gefordert.
Das sagt Darren seinem besten Kumpel Paddy auch immer wieder, Zitat, es war nicht angenehm, Bro, es war verdammt schrecklich. Und schließlich liefert er der Polizei sein Motiv, indem er Folgendes sagt. Ich habe es für mein Kind getan, weil Claire meinem verdammten Kind geschadet hat. Leg dich nicht mit meiner Familie an. Wenn du mein Kind verletzt, wirst du es bereuen.
Nach 20 Monaten Undercover-Ermittlungen liegen 1200 Stunden Videomaterial vor. Es werden 16 Geständnisse von Darren aufgezeichnet. Das Geständnis vom Juni 2022 ist sein letztes gegenüber Paddy.
Er erzählt Paddy, dass er Claire in den Pub gelockt habe, in dem er damals gearbeitet hat, das Richmond. Dort gibt es keine Überwachungskameras. Dann erzählt er von seinen Messerskills, dass er die Leiche beschwert, ins Wasser geworfen und Claires Kleidung verbrannt habe.
Die Polizei ist überzeugt, dass sie jetzt genug Beweise gegen Darren hat und besorgt sich erneut einen Haftbefehl. Am 2. August 2022, 10 Jahre nach Claires Verschwinden, wird Darren verhaftet und am nächsten Tag wegen Mordes angeklagt. Erst dann erfahren alle von dem verdeckten Ermittler. Auch Claires Familie wird informiert.
Während Darren in Untersuchungshaft ist, macht er schließlich sein endgültiges Geständnis. Er sagt einem anderen Mitgefangenen, dass er Claire erwürgt habe.
Damit Darren bei einem Prozess auch verurteilt wird, könnte es aber mehr brauchen als nur seine Geständnisse. Schließlich gibt es immer noch keine forensischen Beweise und immer noch keine Leiche von Claire. Nicht mal einen Beweis, dass sie wirklich tot ist.
Deswegen starten die Ermittler nochmal eine große Suchaktion. Vor allem in dem Pub, in dem Darren damals gearbeitet und Claire umgebracht haben soll. 10 Jahre später versucht die Spurensicherung im Pub und im Hinterhof noch irgendwie Hinweise auf den Mord zu finden. Auch in den Parks rund um das Lokal und in der Hafengegend sucht die Polizei nach Hinweisen. Und sogar Taucher kommen zum Einsatz. Aber weder im Pub, der mittlerweile neue Besitzer und einen neuen Namen hat, noch in der Umgebung können die Teams Spuren finden.
Weil die Polizei keine forensischen Beweise vorlegen kann, ist klar, dass vor Gericht bewiesen werden muss, dass Claire wirklich tot ist. Dafür macht die Polizei sogenannte Proof-of-Life-Ermittlungen, um auszuschließen, dass Claire noch lebt.
Das heißt, sie durchsuchen ihre Social-Media-Accounts, ihre Steuerunterlagen, ihre Handy- und Bankdaten und setzen sich mit Organisationen für vermisste Personen in Verbindung. Die Ergebnisse? Nämlich, dass es kein Lebenszeichen von Claire gibt, präsentiert die Anklage dann den Geschworenen vor Gericht. Der Prozess startet im Jahr 2023, also noch gar nicht so lange her. 1 Jahr nach Darrens Verhaftung und 11 Jahre nach Claires Verschwinden.
Werbung. Werbung Ende.
Der Jury in Bristol werden auch Aufnahmen von Darrens Geständnissen gezeigt, die Paddy gefilmt hat. Außerdem kommt heraus, dass Darren seine Tat insgesamt 6 unterschiedlichen Personen gestanden hat. Zum Beispiel Freunden, einer Ex-Freundin, der Polizistin am Notruf und einem Mitgefangenen im Gefängnis.
Darren beteuert vor Gericht hingegen seine Unschuld. Er sagt, dass er bei allen Geständnissen zu viel getrunken und Drogen genommen habe. Nichts davon sei die Wahrheit gewesen. Er sagt vor Gericht, und ich zitiere, Trotz völliger Unschuld stand ich unter erheblichem Druck. Die Ermittlung hat meine psychische Gesundheit erheblich beeinträchtigt und ich habe mich extrem isoliert gefühlt. Ich hoffe wirklich, dass die Polizei Antworten auf Claires Verschwinden finden kann. Ich war in keiner Weise beteiligt.
Claires Familie, die ebenfalls im Gerichtssaal ist, nennt Darren gehässig, nachtragend und rückgratlos. Nach mehreren Wochen Prozess ergeht dann im Dezember 2023 das Urteil. Darren wird schuldig gesprochen und zu einer lebenslangen Haft mit einer Mindeststrafe von 20 Jahren verurteilt. Darren kann also frühestens nach 20 Jahren Haft vorzeitig entlassen werden.
Claires Familie ist trotz des Urteils wütend, vor allem weil Darren nicht sagt, wo Claires Leiche ist. Ihre Schwester sagt der Presse Folgendes: Darren hat einfach kein Mitgefühl, um uns die Möglichkeit zu geben, uns von Claire zu verabschieden. Es ist seine letzte Kontrolle über Claire und die ganze Situation. Er wird uns niemals wissen lassen, was passiert ist.
Der leitende Detective hofft, dass diese Tatsache, sollte Darren einen Antrag auf vorzeitige Entlassung stellen, beachtet wird. Es gibt in Großbritannien die sogenannte Helen's Law, ein Gesetz, das sicherstellt, dass Mörder, die den Aufenthaltsort der Leichen ihrer Opfer nicht preisgeben, bei Anträgen auf vorzeitige Entlassung aus dem Gefängnis benachteiligt werden können. Damit könnte Darren länger in Haft bleiben. Bis heute wurde Claires Leiche nicht gefunden.
Stattdessen hat Darren angekündigt, gegen das Urteil vorgehen zu wollen. Sein Rechtsbeistand hat auch schon Berufung gegen die Verurteilung eingelegt. Im Moment ist aber unklar, ob sein Einspruch Erfolg haben wird oder wie lange das Verfahren dauern könnte.
Und damit schließen wir die Akte für heute und ich muss sagen, was für ein krasser Fall. 20 Monate einfach auf das private Leben verzichten zu müssen für so eine Undercover-Mission, das kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen.
Ja, und der darf ja wirklich niemandem was sagen. Also seine Familie darf nicht eingeweiht sein, Freunde nicht. Das muss ja wirklich komplett geheim und undercover eben stattfinden, damit da auch ja wirklich nichts rauskommt. Also das, ja, weiß ich nicht. Dafür musst du erstmal bereit sein, dein Leben aufzugeben. Und du weißt ja auch nicht, wie lange das dauert. Also ihm wurde ja vorher nicht gesagt, hey, das dauert jetzt 20 Monate, das machen wir jetzt und danach hast du wieder dein Leben. Das wusste der ja nicht, wie lange das dauern wird. Das hätte ja auch noch viel, viel länger dauern können.
Auf jeden Fall. Und also, wir haben ja schon öfter jetzt in der Folge darüber gesprochen, dass es wirklich super strategisch angegangen worden ist. Ich meine, da sind ja auch noch andere verdeckte Ermittler reingekommen, ne? Und da musst du ja dann auch noch aufpassen, dass denn diese verdeckten Ermittler, die ja alle so dann Kleinkriminelle irgendwie darstellen sollen, dass die dann Darren nicht irgendwie, ich sag mal, dazu drängen, irgendwie ein Geständnis rauszudrücken, weil dann könntest du es ja auch wieder nicht zählen, ne? Also wirklich super viele Sachen, die du da beachten musst.
Das ist so aufwendig und dass die auch wirklich keine Kosten und Mühen gescheut haben. Und da ja auch ja teilweise Diebstähle inszeniert wurden. Und, das dürfen wir ja auch nicht vergessen, wie mutig dieser verdeckte Ermittler ist. Also so lange unter Strom zu sein, ständig darauf zu achten, was sage ich, was ist meine Geschichte. Weil die, also ja, eine Grundgeschichte wurde sich für den überlegt, so, die Hintergrundgeschichte. Aber du kannst ja nicht alles vorplanen. Du hast ja trotzdem spontane Gespräche mit Darren, die entstehen und dann musst du sofort funktionieren und darfst dir nicht widersprechen. Also auch so mental ist das ja ein Riesenstress, den der verdeckte Ermittler da auf sich genommen hat. Also wirklich Hut ab, dass der das so lange durchgezogen hat.
Damit aber, wie gesagt, wirklich jetzt der Abschluss für dieses Jahr, für die heutige Akte. Und wir freuen uns darauf, wenn ihr im nächsten Jahr einschaltet, den kommenden Dienstag, überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind eure Hosts
Anne Luckmann
und Patrick Strohbusch.
Redaktion Johanna Müßiger und wir.
Schnitt Anne Luckmann.
Intro und Trainer gesprochen von Pia Rona Sachse.
Producer Falco Schulte.
Die Schwarze Akte ist eine Produktion der JuLab Studios.